Ja, soll ich mal anfangen?
Ja, gerne.
Woran erkennt man die fossile Sucht? Ja, ich würde da natürlich dann ganz medizinisch rangehen. Tatsächlich wird Sucht, egal von was, weitgehend immer nach den gleichen Kriterien definiert. Wenn man jetzt fragt, ist jemand alkoholsüchtig, denken die meisten Leute, wie viel trinkt er oder sie denn? Und das gehört genau nicht zu den Suchtkriterien. Da gibt es überhaupt keine Menge, man muss ein bisschen so viel trinken oder so, sondern bestimmte Merkmale des Verhaltens. Wenn mehrere davon vorliegen, dann kann man eine Sucht diagnostizieren. Und das Auffälligste, was für mich jetzt mit der fossilen Sucht übereinstimmt, ist eins der Suchtmerkmale, nämlich fortgesetzter Konsum trotz erkennbar negativer Folgen. Ich weiß schon, dass meine Leber geschädigt ist oder meine Bauchspeicheldrüse, man trinkt weiter. Das ist ja wirklich das, was auch unseren Umgang mit den fossilen Rohstoffen beschreibt. Wir wissen eigentlich, dass wir damit den Planeten kaputt machen und tun es.
Aber wo sitzt denn unsere Leber? Wo ist denn unsere Leber?
Das ist dann die Frage. Da fängt ja schon wieder ein Unterschied an, dass die negativen Folgen, um die wir wissen, eher so bei den anderen sind. Das sind jetzt erstmal die Inselstaaten, die weit weg sind von hier, und die Wüstenstaaten, wo es noch heißer wird, also die Dürrestaaten. Da hinkt der Vergleich, es sei denn, wir verstehen uns eben als Menschheit und nicht als Einzelner. Und dann gibt es weitere Suchkriterien, da kann ich gleich noch was zu sagen.
Ja, vielleicht sagst du.
Ja, ich benutze die Suchtmetapher schon ziemlich lang, würde ich sagen. 15 Jahre, weil es ja tatsächlich so ist, dass man sich fragt, wie kann denn das alles sein? Wir haben eine Diagnose seit über 30 Jahren, die also klar ist und wo trotz aller Versuche
trotz mancher Versuche,
das zu zerstören, diese Gewissheit, indem einfach Zweifel gesät wird, 99,9% aller Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sich einig sind in der Diagnose. Es gibt erstens den Klimawandel und zweitens, er ist menschgemacht. Das sind also nicht irgendwelche Sonnenaktivitäten, die ja immer wieder auch ins Feld geführt werden. Man rechnet diese Aktivitäten raus und trotzdem kommt man zu den Ergebnissen. Aber nichts passiert. Also genau das, was Sie gerade beschrieben haben. Und das hat ja durchaus, sehr, sehr skurrile Blüten. Also ein Symptom der Erde ist zum Beispiel, dass das Eis im Nordpolarmeer verschwindet. Das ist einer der Kipppunkte, weil sie nämlich nicht nur sozusagen anzeigen, dass da etwas schief läuft, sondern weil das Verschwinden des Eises sogar dazu führt, dass die Erwärmung verstärkt wird. Weil die Reflexion wegfällt von dem weißen Eis. Das dunkle Meer absorbiert mehr Hitze und dadurch wird es wärmer. Und was passiert?
Das ist eine Krankheitssymptom, wäre das.
Das wäre jetzt von der Erde her ein Krankheitssymptom. Und was passiert? Alle jubeln, die Anrainerstaaten. Russland als erstes und sagen, wow, jetzt kommen wir endlich an die Ressourcen da unten dran. Also wenn das nicht eine hochgradig psychotische Reaktion,
würde ich
mal sagen. Ja? Also wie einer, der sozusagen kurz vorm Exitus ist und dann eben das letzte Quäntchen von seinem Stoff noch entdeckt und das auch noch nimmt. Und die Frage ist natürlich, kann man, also das Klimasystem sehe ich so ein bisschen als Kanarienvogel. Früher war das so, wenn die Bergleute runtergefahren sind in den Schacht, dann haben sie kleine Vögel mitgenommen. Und wenn die auch von der Stange gefahren sind, dann hieß das Gefahr, raus, also Kohlenmonoxid. Ja. Und das Klimasystem ist sozusagen das schwächste Glied der gesamten globalen Ökosysteme. Was ich auch immer sagen muss, wenn wir das Klimaproblem lösen, dann haben wir eigentlich noch gar nichts geschafft. Das ist erst der erste Schritt, weil wir ja dahinter Ressourcenkrisen haben. Wir als Menschheit ja viel zu viel Ressourcen verbrauchen.
Aber warum tun wir es so schwer, das zu lösen? Wir bleiben drin.
Moment, das ist erstmal noch die Diagnose. Ja. Ja? Weil wir sozusagen von der, weil wir alle anderen Lebewesen auf diesem Planeten verdrängen. Eine Zahl, die mich da immer erschüttert, ist, schätzen Sie mal, wenn man alle Säugetiere zusammennimmt auf diesem Planeten, das sind die wilden Tiere, das sind die Nutztiere und das sind die Menschen. Das sind ja auch Säugetiere. Das sind 100%, also als Gewicht, manchmal. Wie viel Prozent sind wilde Tiere?
15.
10.
Mehr. 30.
Was ist ein Tier?
Mutigere. Also Säugetiere. Es geht nur um Säugetiere.
Ah, nein. Okay.
Also ich sag's mal, es sind 4. 4%. 36% sind wir Menschen. 60% sind Nutztiere. Kühe, Schweine, Pferde, Schafe, Ziegen und so weiter. Das heißt, das Bild, was wir Menschen in den Köpfen haben, von dem, wie unsere Erde aussieht, ist komplett falsch. Und wir drängen mit unserer Zivilisation alles, was nicht menschlich ist, von diesem Planeten runter. Das ist die eigentliche Katastrophe im Augenblick. Und es bleibt nicht mehr viel übrig. Und wie gesagt, wir hatten die tollen ersten wissenschaftlichen Konferenzen. In den 70er Jahren gab es die ersten Ahnungen davon. Herbert Gruhl, wer kennt ihn noch? Einer der Mitbegründer, früher CDU, dann Mitbegründer der Grünen. Ein Planet wird geplündert, ist sein Buch, 73 glaube ich. Und er hatte das aber noch gar nicht drin. Klimawandel hatte der nicht drin. Der hatte sowas drin wie Erwärmung, so Abwärmeprobleme hatte er das. Also die Maschinen laufen, erzeugen dadurch Wärme und dadurch erhitzt sich die Atmosphäre. So hatte der das drin. Und da kamen in den 80ern die ersten echten Erkenntnisse und großen Konferenzen. Und dann in den 90ern, kann sich jeder erinnern, der erste, 1990, der erste Bericht des IPCC, des Internationalen Klimarats. Und dann auch sehr schnell die erste Reaktion, wo man eigentlich sagen muss, wow, ja, super gut reagiert.
Welche Reaktion?
Die Reaktion der internationalen Staatengemeinschaft, die Klimarahmenkonvention zu schließen. Das war 1992 auf dem Erdgipfel in Rio, wo dann auch die Biodiversitätskonvention abgeschlossen wurde und so weiter. Und dann kam 1995 die erste Vertragsstaatenkonferenz in Berlin. Angela Merkel war damals Umweltministerin. Ich habe sie sehr bewundert.
Ja. Aber das ist doch alles zu spät.
Das war super früh.
Ja, nein, aber heute, obwohl das so früh begonnen hat und so wunderbare wissenschaftliche Vorarbeiten sind, wir haben doch jetzt diese Problematik, dass wir zu spät sind, dass wir diese Dramen immer mehr sich aufbauen und wir nicht uns genug bewegen. Und weil wir so abhängig sind, weil wir so schön drin sind, weil es so gut läuft oder weil, was weiß ich.
Naja, es kommt auch an, was du willst. Ja? Wer ist eigentlich der Patient hier, dem wir die Diagnose stellen? Wir haben einmal die Erde.
Das ist der Einzelne und das ist der Staat.
Wir haben die Erde als Patienten.
Ja.
Wir haben sozusagen die Staaten.
Aber die sind nicht verantwortlich, die
Erde. Und wir haben den Einzelnen. Und wir haben, wenn wir Gesellschaften betrachten, das Problem, dass da natürlich sehr, sehr unterschiedliche Gruppen existieren.
Sucht ist letztlich eine Verhaltensstörung und insofern können es nur Menschen sein, die Patienten sind. Die
also keine Gesellschaft. Sind.
Na, sagen. Menschen, das können also mehrere oder einer sein, aber nicht die Erde. Die kann sich ja nicht verhalten, die reagiert ja letztlich.
Aber es können auch Gesellschaften Suchtsymptome zeigen, oder?
Mehrere Menschen zusammen zeigen natürlich Verhalten, Gruppenverhalten, klar.
Und hier haben wir halt das Problem, dass wir da ganz unterschiedliche Interessen haben. Und wenn ich über die Staatengemeinschaft zum Beispiel spreche, dann sage ich, wir haben ja fast 200 Staaten, dann sage ich, stellen Sie sich vor, 200 Junkies wollen aus der Droge aussteigen. Was ja schon mal super ist.
Wollen Sie?
Ja, natürlich. Stehe ich schon in der Klimarahmenkonvention drin. Eine gefährliche anthropogene Störung des Klimas verhindern. Und das ist erstmal lobenswert. Aber dann sagen Sie als zweiten Schritt, aber alles, was wir jetzt machen, müssen alle zustimmen. Immer. Es herrscht das Konsensprinzip. Die Saudis blockieren seit 1994 jeden Versuch, innerhalb der globalen Diplomatie ein Mehrheitsverfahren einzuführen. Das heißt, es gilt Konsens. Alle müssen immer zustimmen. Wie weit würde man da kommen, würden Sie sagen? Eine Gruppe von Junkies, die aussteigen wollen und aber sagen, alle müssen bei allem, was wir machen, zustimmen.
Ja, das ist eben der Unterschied. Jeder Drogenkranke hat seine eigenen Folgen für sich und insofern muss er oder sie nur für sich selber Entscheidungen treffen. Und hier haben wir eben die Folgen, die negativen, kollektiviert. Das betrifft die gesamte Menschheit und den gesamten Planeten, die gesamte Schöpfung. Ja, genau. Ja, ich wollte ja, habe ja noch so ein bisschen versprochen, auf die anderen Suchtkriterien kurz noch einzugehen. Also ein klassisches Suchtkriterium ist natürlich die Dosissteigerung und die Toleranzentwicklung. Das heißt, man braucht im Laufe der Zeit immer mehr, um die gleiche Wirkung zu bekommen und nimmt immer mehr. Das, finde ich, kann man schon bei der fossilen Sucht auch so ein bisschen sehen. Ja, also jetzt ein Beispiel Lichtschalter. Wie fantastisch ist ein Lichtschalter? Man drückt drauf und man hat Licht. Das ist also für Hunderttausende von Generationen von Menschen eine totale Mühe gewesen, Licht zu machen. Und so. Aber es genügt nicht mehr. Heute muss man das Licht also mit der Sprache steuern. Alexa, schalt das Licht an. Also es geht also weiter. Das ist für mich so eine Art Dosissteigerung. Und ein weiteres klassisches Suchtsymptom sind natürlich Entzugssymptome. Die kommen, wenn man die Droge weglässt. Das haben Sie auch schon so angedeutet. Dann fühlen wir uns unwohl, dann werden wir ganz nervös, wenn die Elektronik nicht mehr da ist, die Unterhaltungsmedien nicht da sind, wenn die Fahrzeuge für die Mobilität nicht zur Verfügung stehen, so dass man da durchaus so gewisse Parallelen sehen kann. Und nachher kommen wir ja dann zu der Frage der Einsicht und der Verdrängung, die zur Sucht ja auch dazu gehört. Also ein Suchtkranker, der noch nicht therapiert ist und nicht ein Teil seiner Sucht verdrängt, da stimmt das nicht. Also ein suchtkranker Patient, der bei uns reinmarschiert in die Klinik, sagt, ich bin noch nie in Therapie gewesen, ich bin so derartig alkoholabhängig und ich habe alle Abhängigkeitskriterien, jetzt brauche ich Ihre Hilfe. Das stimmt irgendwas nicht. Also das kann gar nicht sein. Sagen wir, also so schlimm ist das gar nicht. Und wenn ich will, kann ich jederzeit aufhören. Und ich trinke ja nur Bier, keine harten Sachen. Das ist Teil der Sucht. Und so zum Beispiel ganz klassisch, das kennen Sie sicher, sowohl auf den Staatenebenen als auch auf den individuellen, man zeigt ja immer auf den anderen, der noch ein größeres Umweltschwein ist. So, ja. Ne? So,
und, ja, die Saudis sind jetzt blockiert. Genau. Wir können ja nichts machen.
Mich würde jetzt nochmal interessieren, weil ich hoffe ja, was zu lernen. Also, wie wird Sucht definiert?
Indem mehrere dieser Suchtkriterien erfüllt sind. Nicht eins und auch nicht alle, sondern man kennt so 6 bis 8 und es müssen 3 oder 4 mindestens sein. Also der Zwang zum Konsumieren, das ist ja praktisch der Definition praktisch von Sucht. Fortgesetzter Konsum trotz erkennbarer negativer Folgen hat man schon. Entzugssymptome, Dosissteigerung. Dann, das passt jetzt nicht so gut auf unser Thema, heimliches Konsumieren. Ja, der Ehemann, der immer im Hobbyraum verschwindet abends. Ich muss mal basteln und eigentlich sind hinterm Werkzeugschrank stehen die Flaschen. Ja, ganz
wenn man
klassisch.
Nicht mehr, wenn man fliegt und das nicht mehr erzählt, weil man Flugscham hat. Das ist
falsch. Ja, warum nicht? Also das ist auch so. Ganz, dann Kontrollverlust, das passt jetzt auch nicht so ganz. Kontrollverlust ist, wenn ich mir sage, jetzt heute hier, lauter Leute, ich bin ja Suchtmediziner, jetzt trinkst du nur ein halbes Glas. Und dann habe ich den ersten Schluck genommen und dann kriege ich den Kontrollverlust und trinke doch die ganze Flasche. Das ist auch ein Suchtzeichen. Und wenn Sie mehrere davon haben, dann können Sie die Diagnose stellen. Das gilt genauso für Tablettensucht und für Heroinsucht oder was Sie nehmen. Ja, das ist so, wie die Medizin das macht.
Ja, ich würde aber auf der gesellschaftlichen Ebene auch sagen, dass wir einen Kontrollverlust haben, tatsächlich. Weil wir die Systeme nicht beherrschen. Also die ökologischen Systeme, wir sind ja Teil der Systeme, sorgen aber dafür, dass das System durcheinander gerät. Und es geht ja nicht nur um Erwärmung, sondern es geht ja darum, dass das System außer Kontrolle gerät und wir Zustände wiederbekommen, die wir hunderte Millionen Jahre lang hatten. Wenn man sich die Temperaturkurven der letzten Millionen Jahre anschaut, dann gehen die unglaublich hoch und runter. Dann hat man in den letzten 10.000 Jahren hat man so ein Plateau, wo nichts passiert ist, wo die Temperatur immer gleich geblieben ist. Und das ist überhaupt kein Zufall, dass wir in dieser Zeit Zivilisation entwickelt haben, weil nämlich das erste Mal Landwirtschaft überhaupt möglich war. Vorher hatte man auch mit Pflanzen experimentiert und hat die irgendwie in die Erde verbuddelt, dann kam was raus. Ja. Aber um das systematisch Landwirtschaft zu betreiben, musst du ja dir vorstellen können, dass du im nächsten Frühjahr ernten kannst, was du im Herbst gesät hast. Sonst machst du es nicht. Und das ging erst, als wir diese Temperaturschwankungen der Erde zurückgingen.
Und hat man eine Idee, warum die zurückgingen? Warum wir dieses Plateau hatten?
Das ist eine Anomalie, tatsächlich. Okay. Ja, also wir haben eine Warmzeit, eine relative Warmzeit im Verlauf der Erdatmosphäre. Und die würde, so schätzt man, wenn wir gar nichts tun würden, noch so 20.000 Jahre lang weitergehen. Also wir hätten eine glorreiche Zukunft vor uns als Menschen für die nächsten 20.000 Jahre noch. Also zumindest Bedingungen, die es uns erlauben, Mensch zu sein, in dem Sinne, wie wir es ja definieren. Und nicht nur irgendein Lebewesen, ja, das vor sich hin vegetiert. Und das stören wir jetzt gerade. Ja.
Ja, wenn man es jetzt so anthropologisch sieht, kommt natürlich was Zweites dazu, um auch mal so ein bisschen Gnade dem armen Menschen gegenüber, dieser Kreatur, die da ja hunderttausende von Jahren als Vorzeitmensch ein kärgliches Dasein gefristet hat, wenig Exemplare auf dem Planeten bedroht, immer frierend, schutzlos. Und diese Zivilisationsgeschichte, da ist natürlich ein ganz entscheidender Moment, das zu lernen, der Umgang mit dem Feuer. Und da fängt es an mit dem Verbrauch der fossilen Energie. Das heißt, das ist das Erfolgsmoment. Das ist sozusagen der Trick Nummer eins gewesen, den der Mensch entdeckt hat. Und den hat er jetzt tatsächlich im Sinne einer gigantischen Dosissteigerung, um bei der Sucht wieder zu sein, natürlich ins Extrem getrieben und verfeuert jetzt die fossilen Energien, die über Millionen von Jahren Sonnenenergie eingelagert haben.
Da würde ich Tom auch korrigieren. Also du hast das so ein bisschen despektierlich gesagt. Ja, was hat uns das jetzt gebracht? Wir können schnell auf der Autobahn fahren und so weiter. Ja? Nein, wir müssen uns wirklich vorstellen, wie war das denn, bevor der Mensch die fossile Energie entdeckt hat? Was für ein kärgliches Leben. Manchmal sage ich, wir leben heute ein besseres Leben hier als jede Königin und jeder König zu irgendeinem Zeitpunkt auf diesem Planeten. Wenn man das mal umrechnet, was wir so an Energie brauchen, dann sagt man, wir haben so ungefähr 300 Energiesklaven hinter uns. Das sind starke Männer, sagen wir es mal, die permanent in die Pedale treten und Energie erzeugen. Für uns. Für das, was wir machen. Wenn wir morgens aufstehen, uns einen Kaffee machen, wenn der Wecker klingelt und wenn wir dann in die Arbeit fahren und so weiter. Und das hat es uns ermöglicht, ein Leben zu erreichen, was gottgleich ist, würde ich fast schon sagen. Das heißt, wir haben es hier nicht damit zu tun, dass wir irgendeine kleine Annehmlichkeit sozusagen jetzt vielleicht in Frage gestellt sehen, sondern das ist die absolute Basis, die Grundlage all dessen, was wir hier von uns sehen, was wir Zivilisation nennen und was wir gutes Leben, Gesundheit, Dach über dem Kopf, genug zu essen und so weiter nennen. Und das ist ja gleichzeitig die Krux des Ganzen, also eine teuflische Angelegenheit, fast schon. Wo dann auch der Vergleich mit dem Alkohol hinkt oder mit den Drogen hinkt. Oder manchmal wird gesagt, es ist wie Steroide. Ja? Das ist, als ob man irgendjemand Muskelaufbaupräparate gibt für eine bestimmte Zeit lang, die dann irgendwann schädlich werden und die man wieder absetzen muss. Das merkt man ja bei den Hochleistungssportlern. Sondern wir haben hier die absolute Grundlage alles dessen, was uns als Zivilisation...
Ja, gerade weil es so toll ist und so gut, wir so viel erarbeitet haben mit Hilfe dieser fossilen Energie, sind wir ja so weit gekommen. Es ist ja alles, genau. Es funktioniert ja auch so gut.
Es ist nicht ein Zusatz, sondern es ist absolute Grundlage
unseres Lebens. Genau. Aber das ist ja, da steckt ja, du sagst, der Teufel. Steckt da drin, dass wir sagen, ja, warum? Eigentlich ist es ja so toll. Und ich will es auch weiter behalten. Und das macht es so schwer, umzuschwenken, auf diese Warnrufe einzugehen und sich zu verändern. Also das stecken wir dann irgendwie in dieser Falle drin, in dieser Suchtfalle.
Es gibt ja unter Astrobiologen, also die forschen danach, ob es Leben außerhalb unseres Planeten gibt. Es gibt ja eine ernstzunehmende These, also die Hauptthese, warum wir noch nie intelligentem Leben begegnet sind, ist ja, die Entfernungen sind zu groß. Ganz einfach. Ja. Aber es gibt eine zweite These, und die wird wirklich ernsthaft auch vertreten, dass jede Zivilisation, die überhaupt so weit kommt, dass sie imstande wäre, solche Entfernungen zurückzulegen, sich selbst zerstört. Und deshalb sehen wir keine. Und deshalb sind wir noch nie entdeckt worden von irgendwelchen außerirdischen Lebewesen. Und ich glaube, das ist genau die Herausforderung, der wir uns heute gegenüber sehen. Wir müssen es schaffen, sozusagen eine Reduktion herbeizuführen. Also aus der Phase der Expansion rauszukommen. Wir sind ja wie...
Aber wir haben doch die Krankheitseinsicht.
Wir sind ja Eroberer der Welten.
Haben wir denn schon die Krankheitseinsicht, die eigentlich jetzt der nächste Schritt wäre in die Sucht? Die Heilung der Sucht.
Ich würde gerne noch Ihnen eine Frage stellen.
Ja, ja. Also
Reduktion oder müssen wir von der Natur lernen? Das heißt eben nicht in einer Explosion alle fossile Energie verfeuern, sondern eben letztlich die Sonne nutzen. Die Sonne erzeugt ja auch den Wind und die Gezeiten und das ist bei der Wasserkraft. Wäre das der Weg, die Sonne zu nutzen, wie es die Natur auch macht? Jeder Baum ist ein einziges Solarkraftwerk, jedes Blatt ist ja ein Solarkraftwerk und kann Sonnenenergie in energiereiche Biostrukturen umwandeln. wäre das der Weg, dass wir nicht zurück müssen in die Vorsteinzeit.
Es ist komplexer. Gerade gestern war ich beim Bundesverband Erneuerbare Energien. Riesenkongress. Altmaier war da. Annalena Baerbock hat gesprochen. Eckhard von Hirschhausen war da. Also übrigens der beste Vortrag, den ich in meinem Leben je gehört habe. Ich habe 1000 Vorträge bestimmt gehört. Und das war der allerbeste. Der war informiert, witzig, aber ernsthaft an den nötigen Punkten. Genial. Und da war dann, triffst du dann natürlich dauernd die Leute, die diese liegende 8 am Revers haben. Das Unendlichkeitszeichen. Weil unendlich viel Energie, das ist das Zeichen für die Solarenergie. Ja. Die Sonne gibt uns 15.000 Mal mehr Energie in jedem Moment, als wir jemals brauchen würden als Menschen. Das Problem ist nur, wenn wir diese von den Fossilen wegkämen und hingehen, und unsere Energie mit erneuerbaren Energien erzeugen, dann hätten wir noch gar nicht so viel gewonnen. Sondern dann hätten wir sozusagen ein Problem gelöst, aber dahinter lauern noch viel, viel mehr. Also unser unmäßiger Ressourcenverbrauch, unser unmäßiger Landverbrauch. Und wo das Kernproblem klar wird, nämlich im Grunde in einem begrenzten Planeten nicht unendlich wachsen zu können. Das ist die eigentlich dahinterstehende Problematik, die wir haben, die aber noch schwieriger zu begreifen ist, als die Tatsache, dass wir von den fossilen Energien weg müssen. Und dann merkt man, dass die eigentliche Sucht vielleicht gar nicht sozusagen die fossile Sucht ist, sondern die eigentliche Sucht ist unser Bedürfnis, immer wachsen zu müssen, immer mehr haben zu müssen und vor allen Dingen in materieller Hinsicht wachsen zu müssen. Und das meinte ich mit Reduktion und Expansion. Ja, in den letzten 5000 Jahren sind wir sozusagen expandiert, haben den gesamten Planeten besiedelt, haben alles Land praktisch urbar gemacht und enorme Energien entfesselt. Stoßen aber jetzt an die Grenzen unseres Planeten. Und jetzt aus dieser Phase der Expansion rauszugehen und ganz bewusst, also wie Menschen das auch machen, wenn sie meinetwegen zu viel futtern, also gibt es ja auch dieses Krankheitsbild, nicht? Eine krankhafte Fresssucht. Zu entscheiden, ich gehe wieder zurück. Ich muss gar nicht so viel. Und das eben nicht nur bei fossilen Brennstoffen, sondern bei praktisch allem, was wir viel nutzen. Aber davon wegzukommen, dass wir uns nicht mehr definieren über das, was wir haben, sondern über das, was wir sind. Das ist ja die eigentliche Herausforderung. Ja.
Also aber es wird natürlich
eine Frage, wäre das schon eine Ersatzdroge nach dem
Verständnis? Ja, das wäre dann das Methadon sozusagen. Etwas despektierlich gesagt.
Aber es ist natürlich nicht nur, dass wir immer mehr wollen, wir werden ja auch immer mehr. Das ist ja nochmal mindestens genauso ressourcenverbrauchend.
Darf ich noch eine Zwischenfrage stellen, weil das ja bisher so ein bisschen sehr stark auf eine individuelle Ebene die Sucht des Einzelnen nach Wohlleben, die Sucht der Menschen nach Wohlstand. In welchem Verhältnis sehen Sie denn das eigentlich zu den Bedingungen, unter denen wir die jetzige Überausbeutung entwickelt haben, also die gesellschaftliche, die ökonomische Frage, die Systemfrage im marxischen Sinne, die hat, um das mal konkret einem Beispiel zu machen, sind denn die Leute, die heute ohne Handy nicht mehr in der U-Bahn sitzen können, diejenigen, die zu therapieren sind, und sind die verantwortlich oder sind es jene, die Prozesse überhaupt in die Gänge geleitet haben, also die gesagt haben, wir bauen ein Kommunikationsmittel auf, das so fantastisch ist, dass ihr nicht mehr ohne könnt und weg. Und das runter reduziert auf die letzten 150 Jahre. Also die Frage Entwicklung der gesellschaftlichen Basis, ne? Ob der Sucht des Einzelnen entsteht. Das ist meine Frage.
Ja, das ist diese sozusagen die Problematik, die ich angesprochen habe, dass wir im Grunde auf zwei Ebenen diskutieren müssen. Beim einzelnen Menschen. Und wir müssen auf Ebene der Gesellschaft diskutieren. Das muss man ein bisschen auseinanderhalten. Ja. Und auf der Ebene der Gesellschaft ist es halt noch ein bisschen schwieriger, wegen dieser ungeheuer vielen Interessen, die es da gibt. Ich meine, die moderne Psychologie, ich meine, wer war schon mal in der Therapie, geht ja davon aus, dass auch unser Ich, was wir als Ich definieren, aus ganz vielen unterschiedlichen Teilen zusammengesetzt sind. Ja, da ist der Kritiker, der lauert immer im Hintergrund und sagt, du machst es schlecht. Da ist der andere, der sagt, jetzt nimm dir endlich, was dir zusteht und so weiter. Ja. Und in der Gesellschaft haben wir sozusagen dieses Bild, dieses innere Bild, ja nochmal ins Unendliche vergrößert. Und dieses Beispiel mit den 200 Junkies, das ich nehme, ist vor allem auch deshalb noch viel schwieriger, weil ja da die Dealer auch dabei sind. Die Dealer müssen ja zustimmen. Saudis, Amerikaner, Russen, Australien, ja, mit den Kohlevorkommen. Das heißt, alles, was beschlossen wird und was tatsächlich den Konsum senken würde, an Kohle, an Öl und so weiter, wird ja direkt zu Einbußen bei denen.
Ja, aber wie ist denn dann, wie kommen wir denn aus der Falle raus?
Ja, aber da dann zu einem Ergebnis zu kommen im Konsens ist unmöglich.
Das hört sich ja dramatisch an.
Ja.
Wir brauchen einen Beirat.
Nein, wir brauchen
Oberbayern.
Ich glaube, wir brauchen Leute, die einfach anfangen.
Da hinkt dann natürlich die Analogie zur medizinischen Sucht, weil eine zwangsweise Suchttherapie kann nur scheitern. Nicht? Also man sagt, wir wollen Mehrheitsverhältnisse und die Saudis werden dann eben gezwungen. Das leuchtet politisch ja sehr ein. Das kann in der Suchtmedizin natürlich nicht funktionieren, sondern die Entscheidung muss der Erkrankte selber treffen und wir müssen ihm helfen, ihm oder ihr diese Entscheidung zu treffen. Das
dann
ist
wie die
Suchttherapie. Wenn er die Einsicht hat,
sieht man aber inzwischen eben als entscheidenden Bestandteil der Suchttherapie. Tatsächlich vor 30, 40 Jahren haben wir gesagt, also wer nicht will, braucht hier gar nicht kommen. Das waren so Konzepte, jemand muss so tief fallen mit seiner Alkoholsucht, dass er dann angekrochen kommt und sagt, jetzt brauche ich Hilfe, dann ist oft viel zu spät.
Ein paar Inseln müssen untergehen.
Das sieht man heute Gott sei Dank also vollkommen anders. Ja. Hauptsache, der Betroffene ist da und wir bleiben im Kontakt und sind im Gespräch. Und wenn er uns sagt, ich habe kein Suchtproblem, kann jederzeit aufhören, ich will nur nicht und das ist bestimmt ein Hepatitis-Virus, warum ich so hohe Leberwerte habe und so, dann ist es unser Job, daraus eine Motivation zu machen. Da gibt es Techniken, da gibt es therapeutische Techniken, nennt sich motivierende Gesprächsführung, wie man das also erreicht. Das heißt, man darf nicht aufgeben, wenn die Einsicht noch nicht da ist. Und ganz wichtig ist dann die empathische Grundhaltung, vorurteilsfrei, vorwurfsfrei, nicht moralisieren, das erzeugt nur Abwehr, wenn man sagt, nicht das Alkohol,
das ist ja spannend. Ist. Wie übertragen wir das jetzt?
Und deswegen tatsächlich, wir brauchen mal so ein bisschen Verständnis auch für diesen eigentlich frierenden Menschen, der dieser Natur so ausgeliefert ist, schlecht sieht im Dunkeln, sich nicht orientieren kann, der hört und riecht auch nicht gut, wenn er kein Licht hat, dann weiß er gar nicht, wo er ist. Rohes Essen verträgt er gar nicht gut, der muss sich das kochen. Also mit so einem Verständnis müssen wir auch den Menschen begegnen.
Wir müssen aber noch ein Element reinbringen. Denn hier geht es nur um Selbstzerstörung. Ja. Also jeder Mensch hat das Recht auf Selbstzerstörung. Ganz klar. Wenn ich mich totsaufen will, darf ich das machen. Es wird nur dann, es wird nur dann relevant, wenn ich andere schädige. Da hört es dann auf. Das ist genau wie beim Rauchen. Ja? Solange jeder sich selber nur schädigen würde, würden wir wenig machen. Aber sobald klar war, dass Passivrauchen schädlich ist, dass ich, also wenn ich rauche, andere schädige, dann war es klar, dann musste, und deswegen hat ja die Tabakindustrie 50 Jahre lang es geschafft, alles an wissenschaftlichen Erkenntnissen, was es gab, über die Gefährlichkeit des Passivrauchens, zu unterdrücken. Gegengutachten. Die haben es wirklich über 50 Jahre geschafft, dass Rauchen nicht als wirklich gefährlich anerkannt wurde. Und übrigens, dieselben Techniken benutzt jetzt die Ölindustrie und die Kohleindustrie. Es gibt ein super Buch, Merchants of Doubt heißt es, die Händler des Zweifels, wo dargelegt wird, wie da gearbeitet wird. Und da würde ich sagen, okay, wir müssen unser Bild noch ein bisschen erweitern. Wir haben also hier eine Sucht vorliegen, oder wir müssen eine wählen als Beispiel, wo sich nicht nur der Einzelne selbst schädigt, sondern wo andere mitgeschädigt
werden. Im Suchtkontext würde man natürlich gar nicht so akzeptieren, dass man sagt, jemand darf sich selber schädigen, weil wir davon ausgehen, eigentlich niemand will sein Gehirn durch Alkohol kaputt machen. Und das ist ein zentrales Element, das man herausarbeitet, die Diskrepanz zwischen den eigenen Zielen und Wünschen. Was ist Ihnen wichtig im Leben? Was wollen Sie? Gesund, will meine Enkel aufwachsen sehen, ich will mein Gedächtnis behalten. Und die Diskrepanz zum Verhalten. Und das, wie sie so, sich verhalten, fördert das ihre Ziele? Meinen sie, sie können die damit erreichen? Das muss man rausarbeiten, ohne konfrontativ zu arbeiten. Weil wir eigentlich gar nicht akzeptieren, dass jemand sich selber zugrunde richten möchte. Wir versuchen ja, also, als Psychiater auch Suizide zu verhindern, weil wir das auch nicht einfach mal so einfach akzeptieren.
Es gibt ja Leute, die arbeiten sich zu Tode. In Japan zum Beispiel ist das eine etablierte Krankheitsbild, sich zu Tode arbeiten.
Ich möchte mal dem Bild weitermachen.
Ich weiß noch nicht, ob wir jetzt beim Publikum sind. Ja?
Nein. Moment noch, bitte.
Also, wie lange denn noch?
Das Bild, was Herr Shaw so gerade so schön geschildert hat, das würde ich gerne mal wieder anwenden auf diese fossile Suchtproblematik, die der Hermann so schön schildert. Was das heißt, wenn ein Therapeut mit dem den Suchtkranke nicht fallen lassen will, so tief, sondern auf die Einsicht hinarbeitet oder therapeutisch arbeitet, wenn man das überträgt, was heißt das denn in unserem Bild jetzt? Staat oder Bürger und Junkies?
Als Suchtmediziner müssen Sie wahrscheinlich so denken. Aber wenn wir jetzt uns als freiheitlich-demokratische Gemeinschaft sehen, dann gibt es Grenzen dessen, was der Staat verbieten kann und was nicht. Und da halten wir uns ja auch einiges drauf zugute. Wir greifen ein in das Leben der Menschen. Bestimmte Drogen verbieten wir, wie Heroin. Andere Drogen werden erlaubt, wie Alkohol. Ich darf auch sehr, sehr schnell fahren und so weiter. Aber wir sagen, da wo Fremdschädigung möglich ist, da darf der Staat, darf die Gemeinschaft eingreifen und darf dieses Verhalten verbieten.
Das ist eine Parallele dann. Ja.
Ja, aber nee, also deshalb müssen wir so ein bisschen von dem Alkohol weg. Ja, wir müssen uns eine Suchtform überlegen, wo tatsächlich andere beim Rauchen, wäre das halt so, ne? Dass durch mein Verhalten andere geschädigt werden. Und da würden wir sagen, mach das in deinem stillen Kämmerlein und rauch dich zu Tode meinetwegen, aber du darfst es nicht in der Öffentlichkeit machen, wo andere geschädigt werden. Da gibt es aber mittlerweile auch Gruppen, und dass die AfD wird ja dadurch gespeist. Es ist kein Zufall, dass der Klimaskeptizismus bei allen reaktionären Bewegungen auf der ganzen Welt, in den USA hat es angefangen, ja? Die Tea Party-Bewegung bei den Republikanern, die haben den Antikommunismus ersetzt durch einen Anti-Klima-Ideologie. Das Losungswort ist außen grün, innen rot. Also die Wassermelone. Ja. Die Klimaschützer und die Umweltschützer, die sagen nur, dass sie die Umwelt schützen wollen. In Wirklichkeit wollen die den Sozialismus einführen. Das ist der Kern des Arguments. Ja. Und wir sehen das bei der AfD und bei allen Reaktionären und Rechtsradikalen und Faschisten jetzt bei uns, dass das als Kern genommen wird. Und die Ursache dafür ist tatsächlich, dass wir erstens, um diese sozusagen Abhängigkeit zu bekämpfen und um das loszuwerden, müssen wir Regeln akzeptieren, die tief, wirklich sehr tief in unser normales Leben eingreifen. Die Art und Weise, wie wir essen,
Als Suchtmediziner würde man jetzt nicht sagen, wir müssen Regeln akzeptieren, sondern würde man sagen, wir müssen uns selber für Regeln entscheiden. Sonst funktioniert es in der Suchttherapie nicht. Wenn das aufgeordnet wird, Sie dürfen nicht mehr als ein Bier in der Woche trinken, klappt überhaupt nicht. Kannst du gleich vergessen. Ja? So muss ja die Entscheidung
selbst getroffen werden.
Ja.
Oder behandeln Sie auch Rauch?
Ja, durchaus, mit ihnen nicht unbedingt als einzige Aufgabe dann, aber durchaus auch.
Ja.
Ich meine, bei Alkohol gibt es auch die Fremdschädigung, wenn jemand am Steuer sitzt.
Asoziales Verhalten oder die Unfälle.
Nein, ist gar nicht mal so abwegig. Ja.
Da war noch Wortmeldung, jetzt haben wir das vorhin gar nicht. Wer war denn
zuerst?
Ja, bitte.
Das war gerade die Frage, wie bringt man die Lieder mit dazu, mit abzustimmen? Also vielleicht zu überzeugen, dass sie den Preis erhöhen zum Beispiel, ne, CO2-Preis, Möglichkeit, einfach eine andere Anreize zu setzen. Dann war ja kurz, ging es darum, dass ja auch Nachweise unter den Tisch gekehrt wurden. ExxonMobil ist dafür ein bekanntes Beispiel. Die haben schon lange festgestellt, dass sie den Klimawandel anpushen und haben, statt das jetzt öffentlich zu machen, einfach ihr Rohr in die Höhe gebaut, weil sie wissen, dass der Meeresspiegel ansteigt.
Wir haben in den 80ern mit das Ergänzende sehr akkurat vorausgesagt, wie sich die Temperaturentwicklung darstellen wird, wenn weiter so gehandelt wird. Die wussten ganz genau Bescheid.
Und auf den Anspruch, Sie hatten ja gerade gesagt, empathisches Einfühlen oder so, ne? Ich finde die gewaltfreie Kommunikation da sehr hilfreich. Einfach zu schauen, was ist das Bedürfnis von jemandem, sei es zum Beispiel ein Statussymbol. Also ich frage zum Beispiel Leute, die in Urlaub fliegen, was würdest du machen, wenn du von dieser Reise nichts erzählen dürftest? Und dann sage ich denen, die sollen es mir auch gar nicht sagen, sollen einfach nur selber drüber nachdenken. Und dann entstehen teilweise ganz interessante Gespräche daraus. Was bedeutet das denen und dass ihnen das teilweise selber gar nicht klar ist. Ne? Und dann zu schauen, also zum Beispiel war ich bei der ITB Luxusreisen, habe ich gesagt, warum machen Leute sowas? Ja, weil sie es können, weil sie das Geld haben. Und dann kann man da nicht etwas machen, was weniger schädlich ist. Ne? Zu gucken, was ist das Bedürfnis und wie kann man das anders erreichen.
So, der Nächste. Bitte, wer war dran? Ich habe den Überblick.
Ich kann, ja. Also ich finde diese Frage, diese Parallelität zwischen Sucht und fossiler Sucht, die hat eben einen gewissen Nachteil, die passt nicht so richtig, weil wenn ich saufe, habe ich am nächsten Tag einen Kater und wenn ich rauche, dann muss ich husten. Das Schöne bei der fossilen Sucht ist, ich saufe, aber alle haben den Kater.
Ja.
Also mein Vater hatte immer so einen schönen Spruch, auf Umlage wird am meisten gesoffen. Ja? Und das ist gerade das, was wir machen. Unsere fossile Sucht leben wir auf Umlage aus. Alle müssen da unter.
Ja, vielen Dank.
Noch jemand? Bitte.
Ja, ich möchte eigentlich da mal einhaken, wo gesagt wurde, die Menschen wollen expandieren und es geht ihnen immer besser. Und ich glaube, das ist unsere Kultur, die das macht. Wir haben eine Kultur entwickelt, die das als gut und richtig empfindet. Aber es gibt Menschen, die wollen das gar nicht so. Wenn wir die indigenen Völker sehen, die haben nämlich das System verstanden, in dem sie leben. Und wir verstehen dieses System nicht mehr. Wir haben uns völlig abgekoppelt von diesem System. Und was ist denn das, diese Erde, die funktioniert so und so oder funktioniert nicht so, wie wir wollen? Wir sind Natur, wir gehören dazu, wir sind Teil davon, völlig abhängig davon und wir interessieren uns überhaupt nicht dafür. Aber es gibt Menschen, die das können und die haben diese Kultur. Und ich denke, diese Kultur ist das Thema.
Ja, dann noch zwei, sorry, sonst kommen wir nicht. Ich würde nämlich irgendwann mal gern zur Therapie kommen.
Aber bitte. Ich würde gerne das nochmal zusammenbringen mit dem Sucht und das, was Hermann gesagt hat zu diesem Wirtschaftswachstum. Es gibt eine Sucht, über die wir heute Abend nicht gesprochen haben, das ist Kaufsucht, das ist Konsumsucht. Und die steht für mich sinnbildlich für das Wirtschaftsmodell. Du hast immer schön, von dir habe ich das eigentlich auch gelernt, mit dem Rebound-Effekt und so weiter, wo wir uns da auch selbst in die Tasche lügen. So, gleichzeitig wissen wir, dass Sucht auch eine Betäubung ist. Eine Betäubung, da komme ich so ein bisschen, was Sie auch gesagt haben, von dessen, dass man eigentlich ja nicht glücklich ist. Also man betäubt sich ja durch das Trinken, man betäubt sich durch das Kaufen etc. Das sind ja alles etwas, was wir nicht brauchen. Eine Zahl üben, Sie muss, fällt mir gerade noch ein, damit ich es nicht vergesse. Ich habe kürzlich eine Studie gelesen, Weihnachten ist ja noch nicht so lange her, wie viel Prozent der Geschenke ein halbes Jahr nach Weihnachten noch in Gebrauch sind. Also nicht weggeschmissen, Dings, in Gebrauch sind. Rate jetzt ihr mal, weil mich hat so umgehauen.
11%.
1%.
Oh.
Also das fand ich so schockierend. Ja, ja, gut, jetzt diese Aufessen, die immer weg, aber so diese Geschenke allgemein,
okay.
In Gebrauch sind, ja, in Gebrauch sind, sei es das Spielzeug, was in der Ecke landet, also nicht kaputt, was man unbedingt wegschmeißt, sondern was nie wieder benutzt wird, den Schal, den man eh nicht anzieht, etc. Und da sind wir nochmal bei dem Problem, wo ich das gerne nochmal ein bisschen so zusammenführen würde. Wir wissen, dass Suchterkrankung Depression haben. Nicht umsonst ist mentale Gesundheit, habe ich jetzt gehört, ist die häufigste Erkrankung noch vor Rückenerkrankung bei Krankschreibungen in Deutschland, in allen sogenannten Industriestaaten. Was für mich auch so ein bisschen steht über diese Kaufsucht, Konsumsucht und so weiter. Brauchen wir das etc.? Kommen dann diese Rebound-Effekte, dann kaufe ich mir halt, wenn man so Medienmarkt geht, nur noch die großen Kühlschränke, sieht man plötzlich. Also wenn man einen kleineren Kühlschrank, war schon schwierig zu bekommen. Und da würde ich gerne nochmal so diese Verbindung sehen, auch was Sie gemeint haben mit indigenen Völkern. Wir haben ja Bhutan, wir haben ja andere Länder, die ganz gezielt sagen, ja, wir wollen, wir machen Bruttosozialprodukt an diesem Glücklichsein fest, an anderen Werten fest. Und Hermann sagt so schön, wir leben wie Gott, das stimmt. Also wenn ich mal gucke, ich habe ein Auto 47 PS, das heißt ja, ich hätte 47 Pferde, wenn ich in ein paar Jahrhunderte zurückgelebt hätte, als ich wäre ja schon Herzogin oder was auch immer oder Königin gewesen. Ne? Also das mal nochmal zusammenzubringen mit dieser Depression, mit diesem extremen Kaufverhalten, was für mich steht, Wirtschaftswachstum, was immer mehr sein muss. Also irgendwann reicht die fünfte Tasche nicht mehr oder die hundertste Paar Sneaker. Wie man das zusammenbringt. Dass ja etwas in der Gesellschaft betäubt wird. Und da würde ich gerne nochmal die Medizin mit dem
Ich hoffe, wir kommen zur Therapie da.
Wir sind schon dabei.
Antworten lassen, bitte.
Eine Antwort wolltest du oder eine?
Nein, das war jetzt ja auch eine Frage. Sonst,
ja, aber im Grunde haben Sie das ja schon gesagt alles. Also, das war ja, eigentlich, die Beantwortung war ja eigentlich mit bei. Also das kann ich jetzt ja gar nicht widersprechen, dass Sucht was mit Berauschen sich zu tun hat, ganz im Kern der Sucht, und man verdrängt die Probleme, und wenn man wieder auswacht aus dem Rauschen, sind sie noch größer geworden, und das gilt für Konsumieren und Kaufen. Ja, kann ich gar nicht viel ergänzen, ehrlich gesagt.
Gibt's noch was? Sonst frage ich
aus dem Publikum. Nee, lass uns noch mal ein bisschen weitermachen.
Ja, bitte. Nee, er war vorher.
Also Sucht ist für mich eine Krankheit. Und es gibt ansteckende Krankheiten. Und das geht mit deinen Japanern auf die sozial-ökologische, kulturelle, pathologische Ebene. Also müssen wir wirklich sehen, was verstärkt das? Und was ist das Leiden, das erzeugt wird, was ich mir nicht nur selbst antue, sondern was ich meiner Familie, meiner Gruppe, der Menschheit antue. Ich denke, das ist der Punkt, wenn wir in die Therapie gehen, müssen wir an die Hebelpunkte rangehen. Und nicht nur, ach, da ist schon wieder ein Kipppunkt.
Oh. Okay. Bitte, Sie waren noch
nicht. Tom, dein Konzept ist zerschossen.
Ja, ich bin schon. Also, mit Publikumsbeteiligung.
Also ich habe zwei Aspekte, die mir dazu aufgestoßen sind. Das eine ist, ein paar dieser Menschen versuchen sich gerade zu heilen oder diesen Planeten zu heilen. Ja? Da sind auf einmal ganz viele auf der Matte, die Bäume pflanzen. Und das, was Sie vorhin sagten, dass nur noch 4% Wildtiere da draußen sind, ja, sagt ja auch einiges. Ja? Und eigentlich bräuchten wir diese Wildheit zurück, in meinen Augen. Ja? Also Menschen wieder rück in die Natur. Das ist die eine Geschichte. Zu dem Konsum, ehrlich gesagt, da bin ich eher nochmal anderer Meinung, weil ich denke, das eine, klar, der Mensch ist auch ein Herdentier und möchte sozusagen konsumieren. Wenn ich dann aber höre, nicht nur, dass die Produkte sozusagen einfach in der Ecke bleiben, ja, sondern Amazon, Zalando und so weiter, die Sachen einfach nur trashen, nachdem sie retourniert sind, also oder eben, was ich noch gehört habe, Balgowie alleine, nur die eine Modemarke, 300 Millionen Tonnen jährlich werden einfach sozusagen zerstört, bevor sie überhaupt den Laden erreichen. Was das für eine Ressourcenverschwendung ist. Ja,
das ist ein Krankheitssymptom. Das ist ein Krankheitssymptom.
Das ist eine Kodependenz.
Ja. Wir müssen aber weiterkommen von den Krankheiten, die wir ausgiebig schon beschrieben haben.
Welche Frage hatten wir jetzt?
Ja, wir sind. Ist eine gute Frage. Wo sind wir eigentlich jetzt?
Wie könnte man die Einsicht bewirken?
Ja, kommen wir in die Einsicht.
Also die zweite Frage war, besteht eine Einsicht? Okay.
Ja.
Und ich glaube, da können wir festhalten, dass sehr viel Wissen da ist. Und dass bei sehr vielen auch eine Einsicht da ist, dass aber erstens auf der individuellen Ebene es sehr, sehr schwierig ist, sich zu ändern. Ich meine, ich ärgere mich immer, wenn ich das Wort Transformation höre. Also meine Frau sagt, wenn sie Transformation hört, dann schaltet sie sowieso sofort ab. Der wissenschaftliche Beirat globale Umweltveränderungen, der hat eine super Studie rausgegeben, die große Transformation nennt sich das. Und ich frage mich immer, was bewegt die, dass sie so davon ausgehen, dass wir alle, dass Gesellschaften innerhalb von einer Generation komplett ihr Leben ändern können, einfach so, ohne dass dabei irgendwas kaputt geht.
Sie schlagen eine Therapie vor.
Es gibt eine Wissenschaftlerin von der Columbia University, die sagte mir, wenn wir über die Transformation von Gesellschaften reden, dann müssen wir auch über die Transformation von Einzelnen reden. Und so wie Transformation unsere niemals oder fast niemals, mag seltene Ausnahmen geben, ohne Hilfe von außen, ohne Unterstützung geschehen wird, so wird es keine gesellschaftliche Transformation geben, ohne dass die Traumata, ohne dass das, was damit einhergeht. Ich meine, wann ändern wir
uns denn? Aber wir sind unsere Therapeuten, die von uns von außen heilen.
Wann ändern wir uns denn wirklich, wenn wir eine schwere Krankheit haben? Ja. Wenn jemand stirbt, der uns sehr, sehr nahe gestanden ist. Okay. Ja. Es müssen ungeheure Dinge passieren, bevor wir anfangen, uns in unseren Grundfesten zu verändern. Und dasselbe, das erwarten wir jetzt aber von der Gesellschaft als Ganzes. Unsere Art zu wirtschaften, unsere Art zu wohnen, unsere Art zu essen, unsere Art uns zu bewegen. Alles wird sich ändern müssen, und zwar in den nächsten 30 Jahren. Das ist die Herausforderung. Und dann zu sagen, ja, dann machen wir eine Transformation, das ist Blödsinn.
In der Suchtmedizin unterscheiden wir 5 Stadien, die jemand durchläuft auf dem Weg zum Abfall. Das unterste Stadium ist die Absichtslosigkeit. Das ist eben, ich habe gar kein Suchtproblem, kann aufhören, wenn ich will, und ihr seid als Moralapostel. Das nächste Stadium ist die Absichtsbildung. Ich könnte ja mal, vielleicht könnte ich ja mal aufhören oder mich mal beraten.
Also die 90er Jahre.
Und ich wollte gerade sagen, also im Stadium der Absichtslosigkeit sind wir nicht mehr. Wir sind vielleicht in diesem Stadium der Absichtsbildung. Dann kommt erst das Stadium der Planung. Wie könnte ich es denn angehen? Wann könnte ich denn starten? Wo könnte ich mir Hilfe machen? Und erst das vierte Stadium ist das Stadium der Handlung, wenn sich wirklich was ändert, wenn der Konsum reduziert wird. Und da sind wir eben noch nicht. Und das fünfte ist dann die Aufrechterhaltung, damit wir nicht rückfällig werden. Das ist wirklich schade. Und da muss man mal so gucken, wo stehen wir mit unserer fossilen Sucht und dem ganzen Verhalten, was ja gut beschrieben wurde. Irgendwo zwischen Absichtsbildung und Planung, aber noch nicht beim Handeln. Das ist auch, was Greta Thunberg auch immer sagt, ihr redet, ihr tut
weiter.
Gar nichts.
Wir sind weiter. So. Wir sind tatsächlich bei der Planung und wir haben die Planung abgeschlossen. Das ist mit ein Grund, weshalb ich aus der Wissenschaft rausgegangen bin und jetzt das Ganze versuchen mit der Brechstange. Das heißt, Planet Earth ist ja eine internationale Umweltrechtsorganisation. Am bekanntesten vielleicht das, was wir machen mit der Deutschen Umwelthilfe. Also wir finanzieren diese Dieselverfahren, ja, die jetzt in 30 Städten dazu geführt haben, dass wegen schlechter Luft, also Stickoxide, die Limits werden überschritten, dass die Gerichte urteilen, die Städte müssen was tun, bis hin zu Fahrverboten. Und das ist das einzige Mittel, was bisher gewirkt hat, um diese Autoindustrie zum Einlenken zu bewegen. Was den Verkehrsministern ein bisschen zum Nachdenken gebracht hat und die Kommunen auch. Das heißt, ich gehe nicht mehr davon aus, oder man kann das auch machen. Es gibt Leute, die machen das dann vielleicht auch. Aber ich möchte nicht mehr überzeugen. Das Wissen ist da. Wir können mit den Studien, die wir haben, einmal um die Erde pflastern. Wirklich. Ja. Es ist all, und es ist übrigens, jeder, der sich damit beschäftigt, und du hast es ja auch lange gemacht, seit den 80er Jahren ist praktisch das Wissen da. Es gab so Spezialistenwissen zum Beispiel, können wir 100% Erneuerbare abbilden. Da konnte man, da hieß es bis zum Jahr 2000 noch, von praktisch allen Koryphäen in der Energiewissenschaft, nee, mehr als 3-4% Erneuerbare im Netz bringt das Netz zum Abstürzen. Die waren natürlich alle finanziert, ja, von den jeweiligen Energieunternehmen. Aber es konnten die Forscherinnen und Forscher, die dagegen waren, die konnten noch nichts dagegen halten. Seitdem, in den letzten 15 Jahren, wissen wir aber, und wir haben viele Studien in Deutschland, die uns bestätigen, wir können 100% Erneuerbare und können unseren Lebensstandard halten. Das geht. In anderen Ländern ist es übrigens anders. Wir sind ja international tätig. Und überall, wo ich hinkomme, heißt es, ach, das geht ja überhaupt. Ja, selbst innerhalb der Organisation sagen mir Leute, Energiejuristen, ja, wir können ja nicht 100% Erneuerbare machen. Das heißt, wir sind da hier in Deutschland auf einem ganz, ganz besonderen Stand des Wissens, aber noch nicht auf dem Stand des Handelns.
Also es gibt das Bild der Drogenfreiheit, das haben wir schon, das kann man, hast du beschrieben.
Ja, dass wir wissen, wie das aussehen könnte.
Wie kommen wir dahin, ist dann die Frage. Also was für Instrumente haben wir da? Also du hast ein Instrument genannt. Das ein Instrument ist sozusagen das Gesetz mit dem Feinstaub, der Zwang, also Instrumente nutzen. Was gibt es denn noch an Möglichkeiten, dahin zu kommen?
Ich darf die Frage zu einzig nochmal stellen, weil es noch davor ist.
Ja, dann sind wir jetzt wieder zurück.
Also, ich würde nochmal kritisch nachfragen, haben wir diese Einsicht? Und wenn ja, welche Einsicht haben wir? Ist Wissen schon Einsicht? Vielleicht an Sie sozusagen aus einer medizinischen Perspektive. Haben wir Einsicht? Wenn ja, welche?
Also Wissen ist natürlich lediglich eine Voraussetzung, um eine erfolgreiche Suchttherapie machen zu können und nicht mal die wichtigste überhaupt nicht.
Nee, das sind sich auch alle einig. Also genau. Wissen hilft wenig.
Ja, ne? würde ich auch aus der Medizin so bestätigen.
Daten.
Da. Jetzt ist mal, also ein wichtiger Punkt ist zum Beispiel, die Angst vor der Veränderung anzugehen. Die Angst, was verliere ich, was gebe ich auf, was gebe ich auf, wenn ich nicht mehr abends in die Kneipe gehe, wenn ich meine Freunde nicht mehr treffe, die auch trinken, wenn ich abends nicht schlafen kann ohne mein Wein und was gebe ich auf, wenn ich auf die Ressourcen verzichte. Also Angst ist ein wichtiger Aspekt zum Beispiel, den wir adressieren müssen.
Was ich weitermache, gibt es die Angst auch?
Genau, diese Diskrepanzen muss man therapeutisch rausarbeiten, ganz genau. Da muss man sagen, gut, das haben Sie Angst jetzt mal aufzuhören, das kann man verstehen, das lassen wir uns mal machen, aber diskutieren wir mal, wo stehen Sie in einem Jahr, wenn Sie einfach weitermachen. Und dies muss man dann gegeneinander ausarbeiten.
Ja, du hattest dich vorher gemeldet.
Ich bin schon viel, viel länger hier.
Ja, du hast ihn noch gar nicht
gemeldet. Also, zum einen kann man eine Sucht auch formen, vielleicht, also zum Beispiel vom quantitativen Wachstum jetzt zum qualitativen Wachstum. Und vor allem, was macht man, wenn der Dealer auf einmal die Preise halbiert?
Also Sucht hat eigentlich nie was mit Qualität zu tun, nichts mit Genuss. Sucht ist das Gegenteil von Genuss. Für Genuss braucht man ganz wenig. Ne? Französisches Essen, da geht man mal hungrig wieder raus. Sucht ist immer quantitativ. Mehr, mehr, mehr und Masse. Und wenn man zum Qualitativen kommt, dann hat man die Sucht nicht mehr. Das wäre ein schönes Ziel, aber es wäre dann keine Sucht mehr.
Bis dato bestehen auch alle erneuerbaren Energien auf Öl. Mehr oder mehr. Die Windräder bestehen auf bestehen aus Plastik, die Solarpaneele sind auf Öl angewiesen, Leiterplatten und so weiter. Öl wird weiter billiger werden, wenn es so weitergeht.
Ja, also, aber wir hatten ja schon rausgearbeitet, dass die eigentliche Sucht, die dahinter steckt, ist nicht die fossile, ja, sondern die ist nur ein Ausdruck davon. Das eigentliche Problem ist ja dieses permanente Wachsen. Ja. Müssen, ja, und die es immer mehr haben wollen.
Aber dieser Aspekt bringt uns zu einem anderen Problem. In der Suchttherapie von Drogen streben wir in aller Regel die komplette Abstinenz an, weil das kontrollierte Trinken nicht klappt. Es gibt zwar Konzepte und so, aber es funktioniert selten. Also erfolgreich ist eigentlich komplett drauf zu verzichten. Und die Chance haben wir nicht mit den Ressourcen. Wir können kein ressourcenfreies Leben führen. Das heißt, wir müssen vornherein auf diese Therapieziel der zweiten Wahl zu steuern, den kontrollierten Konsum, den reduzierten Konsum. Das ist in der Suchttherapie auf jeden Fall ein schwierigeres Ziel, weil man sich so viel selbst in die Tasche lügt. Ja, ach, ich darf ja noch trinken, halt weniger. Und dann zählt man es nicht. Und man
das verstehe vor, ich nicht. Wenn langsam die steigert Energie sich. Haben als Ersatzdroge.
Ja, jetzt hat er gerade schon gesagt, da brauchen wir wieder Erdöl, gut, um die Panels herzustellen. Ja,
irgendwann sind sie fertig und dann machen sie Weltenergie.
Und wenn wir, als Material halt, nicht für die Energie, sondern das Material, was drin ist. Selbst wenn wir vegetarisch oder vegan essen, irgendwie wird es gekocht und zubereitet und transportiert. Also wir kommen nicht um einen Ressourcenverbrauch, kommen wir ja nicht drum rum. Das kann nicht funktionieren.
Na, die Frage ist, sozusagen, wie groß ist der Footprint, ja, der ökologische Fußabdruck? Und können wir den so halten, dass wir innerhalb der sozusagen ökologischen Systeme
voll bleiben, einverstanden? Ne? Und bei der Sucht würde man eben so primär nicht rangehen. Das wäre nur das Therapieziel der zweiten Wahl, einen kleinen Alkoholfußabdruck zu
hinterlassen. Aber da hilft vielleicht eine Idee, da hilft vielleicht eine Idee, die hier vorher schon kam und wo du auch so ein bisschen hin willst, ja, mit der Therapie.
Ja.
Weil das hat sich für mich im Verlauf der Arbeit, und ich mache das seit 25 Jahren jetzt, an unterschiedlichen Funktionen herausgestellt. Wenn wir sozusagen eine materielle Sucht, nenne ich es jetzt mal, also das Bedürfnis nach Dingen, die das ich stützen, die mich stützen, die ausdrücken, was ich bin, wenn wir die durch sozusagen eine andere materielle Sucht ersetzen, haben wir gar nichts gewonnen. Sondern was wir brauchen, ist tatsächlich eine Hinwendung zur Wertschätzung, auch zur eigenen Wertschätzung. die nicht auf diesen materiellen Dingen beruhen.
Aber ist es nur das? Ist es nicht einfach auch Bequemlichkeit, dass ein unglaublicher Motor des Menschen ist?
Kommt mit dazu, klar. Aber ich glaube, die tiefste Ursache ist, dass wir das, was wir haben, das sind wir. Also Erich Fromm hat das ja in den 80ern schon mal gesagt. Ja? Das haben wir alle begeistert gelesen. Ich muss es vielleicht nochmal lesen. Ja? Aber das scheint mir die tiefste Ursache zu sein, dass diejenigen, die diesen ganzen materiellen Scheiß nicht brauchen, ja, die sind eigentlich die Glücklichen. Das sind eigentlich Ihnen? Diejenigen, die da dieses gute Leben
Modell
haben.
Funktioniert das bei Ihnen?
Naja,
Kleinstadt haben?
Ja, also natürlich besteht Sucht, also Therapie nicht bloß im Wegnehmen, dann scheitert man. Man muss
eine positive Vision.
Genau, man muss was anderes anbieten. Wie können Sie denn Ihre Gefühle, Ihre Zufriedenheitssituation anders beeinflussen, weniger schädlich oder so? Nee, deswegen machen wir Sport, kreative Therapien, dass man diese Potenziale entdeckt.
Und
Meditation, andere Menschen, soziale Kontakte, Mensch, darüber kann ich auch einen guten Zustand erreichen und habe nicht diese Nebenwirkungen. Mhm. Genau, klar. Nur wegnehmen, das kann nicht gut gehen.
Bitte.
Therapievorschlag, also es gibt ja auch manchmal diesen Ansatz versus Case, was könnte schlimmstenfalls passieren, sobald man auch mal einen Platz auf der Straße, wo man laufen kann. Man kann wieder Luft atmen. Also sozusagen das, was wegfällt, als etwas Positives zu begreifen oder das neue Miteinander, so Lavis oder was es schon alles an positiven Beispielen auch gibt. Und es ging ja eben darum, auch mit der Transformation, was möglich ist. Es gibt schon Ansätze aus der Umweltpsychologie, so Möglichkeitsfenster. Wenn Menschen in Umbruchssituationen sind, wie umziehen, erstes Studientag, da erreicht man die am ehesten. Also da geht schon was. Natürlich nicht im Großen, aber da kann man schon wesentliche Schritte gehen, um die Momente auch auszunutzen. Mich würde an den Suchtmediziner nochmal die Frage des Motivationszentrums interessieren. Soweit ich weiß, ist das ja auch ein beeinflusst durch Sucht, oder? Dass sozusagen die Motivation auch sinkt und Selbstwirksamkeit, wenn ich als Sprichtum.
Also, meinen Sie vielleicht das Belohnungszentrum?
Ja, das kann sein. Das hat irgendwas zu
Bitte?
Ja, genau. Also das ist ein gemeinsamer biologischer Mechanismus, neurobiologischer Mechanismus von Sucht. Wir haben ein Belohnungszentrum, das arbeitet vor allem mit dem Nervenbotenstoff Dopamin. Und das ist für uns ganz wichtig, damit wir Verhalten zeigen, was der Arterhaltung dient. Wir machen es uns warm, wir haben belohnt, wir essen was, wir haben belohnt, wir pflanzen uns fort. Das erzeugt eben Belohnung. Und Drogen sind eben so übel, weil sie dieses Belohnungssystem auf viel einfachere und viel stärkere Weise verstärken. Und Kokain zum Beispiel fördert direkt diese Dopaminausschüttung. Und dann ist es alles andere viel zu mühsam. Das
ist eine biologische Konstante zu sagen. Ja. Wenn man Ratten sozusagen trainiert, dass die irgendwie so einen Stoff bekommen.
Die können abhängig werden, ganz klar.
Und zwar wie wild.
Auch von Alkohol. Wenn die die Wahl haben, ein Gefäß mit Wasser, mit Alkohol, ein Teil der Ratten wird dann alkoholabhängig und trinkt dann fast
noch. Und diese nichtstoffliche Sucht, wenn ich rase auf der Autobahn und diesen Rausch der Geschwindigkeit genieße, das ist doch ist eigentlich Analogie.
Das ist aber Adrenalin.
Ich meine,
das ist ein
Zusammenhang von Sucht und Motivation. Da gibt es auch eben Zusammenhang. Dass die Motivation, etwas zu tun, sinkt, wenn man mehr konsumiert, sagt ihr sowas, was zum Kopf?
Na, also ein Subkriterium, was ich vorhin vergessen habe, ist Vernachlässigung anderer Interessen zugunsten des Konsums. Ne? Man vernachlässigt seine Hobbys, seine sozialen Kontakte, seine Freundschaften, ist nur noch wichtig, dass ich genug Tabletten da habe und mehr die Sorge. Vielleicht geht das so in die Richtung. Ja, ne? Die Motivation für andere Dinge sinkt dann.
Also jetzt wünsche ich mir Beiträge zur Therapie, bitte. Oder Fragen, die da in die Richtung.
Ich meine, es ist mehr effizient, um unsere Sucht an einem Belohnungssystem zu behandeln. In Englisch ist es easier to treat the addiction to a reward system in altogether. Not the addictions, our addiction to a reward system. The fact that we have reward systems, it's keeping us going there. And some people deploy them. It's not us.
Das habe ich nicht verstanden. Übersetzen?
Also ich habe zwar die Worte verstanden, aber die Idee habe ich noch nicht ganz verstanden.
Wer kann das übersetzen?
So ein Belohnungssystem, also eine Koppelung von Motivation und diesem Reward-System. I mean, actually, we live in slavery, to be more precise. The fact that we have it deployed on our society, it's keeping us to have more resources than we need. It's not us doing that. I think if we have a normal trade system and a normal economy, then we just use what we need and we exchange that. It's just a couple of people who want more, more, more. Nobody wants to be in trouble. Nobody wants to have this addition at all.
Das ist die Frage. Das ist die Frage.
Das ist komplex. Also, wenn man,
sind das die bösen Kapitalisten oder ist es in uns allen eigentlich angelegt?
Also, wenn man Evolutionsbiologen fragt, dann wird man depressiv. Und ich habe schon viele Vorträge von Evolutionsbiologen gehört. Und wenn man denen glauben, dann ist alles, was in uns angelegt ist, sozusagen genetisch angelegt ist, alles sozusagen drängt uns in die Richtung Abgrund. Weiter. Mit einer Ausnahme. Es gibt, sagen die dann, die natürliche Tendenz bei uns, dass wir anderen gefallen wollen. Und dass wir anderen gefallen wollen. Ja? Dass wir wertgeschätzt werden wollen. Das heißt, wenn es gelingt, sozusagen gesellschaftliche Normen zu etablieren, in denen nicht mehr dieses schädliche Verhalten als wertgeschätzt wird, sondern eher nachhaltiges Verhalten, dann haben wir von unserer Evolutionsbiologie her eine Chance. Darüber stülpt sich dann natürlich noch die Psychologie und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, auch noch einzugreifen. Aber das ist sozusagen eine Grundkonstante, ja, womit wir arbeiten können. Und dann kommt eben dazu Belohnungssystem. Wir müssen auch sozusagen Anreiz schaffen, dass man, das machen Sie ja wahrscheinlich auch, nicht, dass Sie sagen, stellen Sie doch mal vor, was Sie wieder können, wenn Sie die Sucht überwinden. Ja? Und das muss das Ziel sein. Und deshalb ist ja in der Klimawissenschaft, in der Sozialwissenschaft mittlerweile sehr anerkannt, dass man mit Bedrohungssituationen, apokalyptischen Situationen alleine nichts bewirkt. Aber das heißt nicht, dass es die nicht braucht. Wir müssen natürlich die Furcht haben dafür.
In dem Sektor?
Ja, wir müssen die Furcht haben vor dem, was passiert, wenn wir so weitermachen. Wir müssen aber gleichzeitig die Hoffnung haben, dass es viel besser wird, wenn wir das ändern. Zum Beispiel ist ja gerade gesagt worden, dass wir in Gesellschaft leben, die sehr viel weniger Stress verursachen. Einfach weil es viel weniger Autoverkehr gibt. Weil Arbeit reduziert ist. Wieso müssen wir eigentlich alle 40 Stunden die Woche arbeiten? Vielleicht 20 Stunden das Beste.
Für Wegwerfprodukte.
Für alle. Genau, die brauchen wir dann auch nicht mehr, können wir auch nicht mehr bezahlen. Also das gehört dann zusammen. Aber dass wir eine positive Vision entwickeln, und da sind ja viele dabei. Also in sind ganz vielen Graswurzelgruppen und dass sie sich vorstellen und dass die Leute motivieren. Manche machen es dann ja auch. Ziehen aufs Land in irgendeine Öko-WG oder was weiß ich. Oder hier in der Stadt in Genossenschaften. Hier nicht weit von dir, der Möckernkiez, wo wir auch mit Genossen sind.
Das ist doch nicht das System. Also es ist doch die Systemfrage zu stellen. Also da bin ich altmodisch, auch im Hinblick auf Therapie und sagen, wie willst du unter diesen Produktionsbedingungen, wo Apple alle 6 Monate ein neues iPhone rausbringt, das macht die Leute verrückt, das macht die Leute kirre. Wie willst du sozusagen die persönliche, also diese Immunität stärken?
Da sind wir wieder auf der gesellschaftlichen Ebene. Gerne.
Bei der Therapie. Albrecht wollte die Therapiefrage stellen. Die stelle ich jetzt auch. Aber ich kann sie nicht beantworten, weil ich denke, das wird nicht gehen, wenn wir so weiter wirtschaften.
Das ist ja furchtbar.
Das ist Aki.
Ja, wir kennen uns. Soll er jetzt erstmal sollen die beiden antworten erstmal oder habe ich noch eine Wortmeldung bitte?
Ich habe ganz viele Gedanken, die sind ein bisschen durcheinander in meinem Kopf, aber mir ist gar nicht so klar, wer soll dieser Therapeut sein, wer ist genau der Patient, weil für mich der Patient ist nicht nur eine Gesellschaft, also wir sitzen jetzt hier in Deutschland und wir haben alle unsere Bedürfnisse irgendwie erfüllt und wir können uns das leisten, hier zu sitzen, darüber zu sprechen, aber zum Beispiel ist auch, es gibt ganz viele Länder, die sich gerade entwickeln, so in diesem Sinne. Und natürlich freuen sie sich, die Menschen dort, wenn sie zum ersten Mal einen Kühlschrank haben oder ein Auto haben. Und sie wollen auch ein Auto haben und einen Kühlschrank haben. Und jetzt ist für mich die Frage, wie sollen wir als Therapeuten zu diesen Menschen gehen und sagen, ja, wisst ihr was, das ist jetzt gerade ein bisschen schwierig mit Kühlschrank und Auto, weil wir festgestellt haben, das geht so nicht. Und ihr müsst darauf verzichten. Und das wiederum ist für mich ganz eng im Zusammenhang mit der politischen Frage.
Es gibt Therapeuten, Fridays for Future sind für mich Therapeuten. Die sagen so nicht, sondern so. die zeigen den Finger drauf. Es gibt die, also ich war im Beruf früher, also ich war Umweltbeauftragter der TU viele Jahre. Ich war eigentlich, es war mein Job, der Uni beizubringen, Energie und Wasser zu sparen. Diese Berufe gibt es schon.
Ich glaube, Sie meinen das in einer anderen Art und Weise. Ja. Und vor allen Dingen dürfen wir nicht denen sagen, was sie zu machen haben und was nicht. Ja. Und da kommen wir auf die internationale Ebene, wo alles noch viel komplizierter ist, weil wir eine ganze Reihe, 3 Milliarden Leute haben, ja, die erstmal einen Standard erreichen müssen, ja. Wie wir den schon lange hinter uns gelassen haben. Und das ist mit eine der Schwierigkeiten auf der globalen Ebene, dass du sofort auf die Verteilungsfrage kommst. Ja. Also wo das Suchtbild jetzt auch nicht passt. Ja. Aber wo man sagen muss, es war unglaublich politisch, unglaublich einfach, soziale Ungleichheiten über Jahrzehnte sozusagen wegzubügeln, indem man gesagt hat, wir machen die ganze Gesellschaft reicher. Die Reichen werden etwas reicher noch, aber die Armen werden auch reicher. Das wird im Englischen ausgedrückt mit The rising tide lifts all boats. Also wenn die Flut kommt, dann hebt sich die kleine Schaluppe genauso wie die Yacht. Ja? Alles. Und das funktioniert nicht mehr, wenn dieses Wachstum gestoppt wird. Ja?
Was sondern,
ja wirklich
sondern,
eine der Hauptprobleme
so ist. Die Therapie
sondern dann, nein, dann musst du an die soziale Gerechtigkeit, dann musst du verteilen. Da müssen wir, und ganz konkret wir,
also global,
nämlich abgeben. Ja, ja. Und das versucht mal sozusagen beizubringen. Und das, da sind bisher alle dran gescheitert. Es gibt einen kleinen Teil der Bevölkerung, die würden das tun. Es gibt ja 5% der Bevölkerung vielleicht, ist jetzt vielleicht hochgegriffen, die aus einem ethischen Impuls heraus nicht nur ihr Leben ändern würden, sondern auch abgeben würden. Also wirklich.
Aber da finde ich Ihren Ansatz wirklich sehr gut zu sagen, das müssen wir sozial extrem aufwerten. Dafür muss es soziale Anerkennung geben. Das muss sein, womit man Status erreicht, mit diesem Verhalten.
Ja, genau.
Und da muss man kluge Ideen entwickeln, wie man.
Und da ist Fridays wichtig.
Also so ein Orden wahrscheinlich ist jetzt noch nicht gut, wie viel CO2 man eingespart hat, sondern er muss
einfach mehr Geld verdienen.
Ja, aber
wer ist, wenn Fridays nicht der Therapeut ist, wer ist der Therapeut?
Den Therapeuten gibt es nicht.
Das nein, ist doch in klar. Dem Modell jetzt, in dem Bild.
Nein, wir sind alle selbst Abhängige und Therapeuten, natürlich. Beziehungsweise wir handeln als Agenten. Wir haben ja Rollen, wir haben ja gesellschaftliche Rollen auch, die wir spielen. Ja. Und da gibt es dann diejenigen, die dann Agenten des Wandels sind und diesen Wandel vorantreiben. Das kannst du auf der Graswurzelebene machen. Und genau. Ganz neue Formen des Zusammenlebens finden, ganz neue Formen des Produzierens und des Wirtschaftens. Du kannst es wie die Fridays machen und auf die Straße gehen. Du kannst sozusagen die Schraube weiterdrehen in Richtung zivilen Ungehorsam, mit Extinction Rebellion, mit Ende Gelände. Ja. Und es wird noch weitergehen. Also wir werden sozusagen zivilen Ungehorsam, und das muss auch so sein, wir müssen zivilen Ungehorsam auf der Straße sehen. Letztens hat mich mal jemand daran erinnert, ich hätte kurz nach 2000 mal in einem Vortrag gesagt, ich verstehe überhaupt nicht, warum noch ein Kohlezug ungehindert durch diese Republik fahren kann. Und da kommen wir jetzt hin. Die dürfen nicht mehr hier durchfahren. Bei der Atomenergie ist das gelungen. Ja? Da haben sie Leute angekettet, den Castor-Transport. Und das hat nicht nur die Aufmerksamkeit erregt, sondern es hat auch ungeheuer das Ganze verteuert. Wir müssen dahin kommen, dass wir das so teuer machen, Kohle zu verfeuern, dass es sich nicht mehr lohnt und schneller ausgestiegen wird. Als ein Mittel.
Ja, sogar die FDP, ne?
Was?
Ja, ja.
Was ist das denn?
Du den will ich sehen.
Gemeldet, obwohl ich hatte dich, du glaubst nicht was.
Gut, dann bin ich auch nicht mein Einwurf. Ich möchte das Kulturstichwort nochmal aufgreifen, auf eine Art und Weise. Also dieses Anreize schaffen kann man auch auf einer kulturellen Ebene sehen. Was ist uns wert? Also was ist wirklich wertvoll und was ist schädlich auf einer individuellen und gesellschaftlichen Ebene und einfach auf einer theoretischen Ebene. Andreas Reckwitz mal ins Spiel gebracht, der sagt, wir haben heute einen Kulturkampf, was wir auch zwischen rückwärtsgewandten und progressiven Kulturansätzen sehen.
Ja.
Eigentlich geht es darum zu bewerten, was ist jemandem etwas wert, sowohl der zur rückwärtsgewandten Kultur als auch der nach vorne gewandten Kultur. Wir sind dabei, neu zu bewerten, individuell und aber auch gesellschaftlich. Und da müssen Ansätze ansetzen, tatsächlich neue Kulturen, auch das Wirtschaftssystem, was dazu gehört, neu aufzusetzen. Also das ist ganz im Kern eine kulturelle Frage, kam ja auch da der Hinweis. Und nur passend dazu Andreas Reckwitz, sozusagen als ein kulturtheoretischer Ansatz, der dazu passt.
Kann ich mich da gerade anschließen?
Ja, bitte.
Für mich vor allem die Frage, kann man eine Sucht auch oder einen Suchtverzicht lukrativ gestalten für den Süchtigen? Weil wir sind ja aktuell, wir haben ja auch diese Differenz zwischen etablierten Geschäftsmodellen, die weiter die guten Gewinne abwerfen, siehe Kohle, siehe Öl, siehe Gas, und ein Haufen von neueren Geschäftsmodellen, die von dem ganzen Geld, was in den alten Sachen verdient wird, runtergehalten werden. Also kann man die Sucht, also den Verzicht auf die Sucht lukrativ gestalten für einzelne Player oder für einzelne Menschen? Gibt es da Möglichkeiten, gibt es da Ansätze?
Also in der Suchttherapie ist das ganz einfach, weil die Menschen ganz viel zurückgewinnen, wenn sie den Suchtstoff weglassen. Sie kriegen ihre alten Kontakte wieder, sie entdecken ihre Kreativität wieder, sie entdecken ihre alten Hobbys wieder. Das ist eigentlich relativ einfach und das passiert auch relativ schnell. Also das, so wie bei uns sind die Patienten in der Regel 3 Wochen für den Entzug im Krankenhaus und in der Zeit sagen die das schon und berichten das ganz spontan. Das ist hier ein bisschen schwieriger, weil die negativen Folgen, die wegfallen, wir haben auch ganz am Anfang schon gesagt, betreffen die anderen oder alle. Und außerdem kommt es verzögert, deutlich verzögert, nicht so unmittelbar. Das haben wir da nicht ganz so einfach, sondern da geht es dann tatsächlich wieder um Haben oder Sein. Wie gelingt es mir, Glück und Zufriedenheit aus dem einfachen Sein herauszuziehen?
Ich würde gerne nochmal das aufgreifen mit der Kultur. Und das ist ja auch dein Hauptanliegen. Ja? Kultur und Nachhaltigkeit, das machst du ja hier. Und das ist tatsächlich, meine ich, die Verbindung, die wir brauchen. Aber da muss ich den Kulturschaffenden mal sagen, der Kulturbegriff ist da wichtig. Ich hatte eine Kollegin im Bundestag, die war die Kulturbeauftragte, Konzertpianistin. Also, und die habe ich versucht, immer sozusagen mit der ins Gespräch zu kommen, wie Kultur auch Nachhaltigkeit beeinflussen könnte. Das hat die überhaupt nicht verstanden. Null. Für die war Kultur die Hochkultur. Ja, und das, was man da macht. Aber dass Kultur alles das ist, wie wir denken, wie wir fühlen, wie wir uns mit anderen sozial verhalten, ja, das war es nicht.
Welche Partei?
Nein, meine Kollegin, ja, bei den Grünen. Nein, eine Grüne. Was mir noch unverständlicher war. Aber sozusagen das weiter zu verfolgen, ja, wie kann man denn kulturelle Ansätze nutzen? Wie kann man das in die Bildung hineintragen? Ja? Dass man wegkommt von dieser Hocheffizienzfabriken, die Lernfabriken, die unsere Schulen jetzt eigentlich geworden sind, wo das, was alles als unnütz erachtet wird, was irgendwie mit kulturellem Wissen und sozialen Wirken zu tun hat. Das ist, glaube ich, die Kernfrage. Denn,
konkret, was wäre ein kultureller Ansatz zu einer Therapie? Haben wir das schon gesagt? Ja, hast du das gesagt?
Oder plastizieren. Ja,
ich denke, die Natur ist unsere Kultur. Die Natur oder soll unsere Kultur sein, weil das ist unsere Grundlage.
Also Waldkindergärten.
Nicht verstehe ich und sozusagen nicht, dass auf jeden Fall Kultur auch erheben kann.
Ja,
die Tiere interessieren sich nicht für Natur. Die wollen auch die Natur nicht erhalten. Aber wir haben die Notwendigkeit, uns um die Natur zu kümmern und mit ihr zusammen sozusagen unseren Weg zu
gehen. Aber wie kommen wir dahin? Also er sagt Waldkindergarten.
Indem wir die Natur verstehen. Und zwar, was der Wohlleben jetzt macht, dass er über die Bäume schreibt. Mhm. Und dieses Nature Writing.
Das ist ja ein Therapeut in dem Sinne.
Das Vernichten der Schmetterlinge plötzlich, dass die Leute fragen, wo sind die denn? Die sind ja so toll. Die waren noch nie so toll, als die alle da waren. Mhm. Das ist, glaube ich, der Moment, wo wir zurückkommen zur Natur, im Moment wahrscheinlich noch sehr verklärt und verwaschen. Wir müssen wirklich tief eintauchen in die Mechanismen und das Verständnis, dass wir ein Teil sind, dass wir dazugehören, unweigerlich dazugehören. Mit allem Drum und Dran, nämlich auch mit dem Untergehen und dem die sich gegenseitig fressen. Und das wollen wir nicht verstehen, dass wir sterben können. Das ist uns alles zu viel. Ja.
Ich wollte auch keinen Gegensatz auch mal zwischen Kultur und Natur. Das gehört für mich dazu. Ja. Ja.
Also ja, Kultur, aber Kultur auch das kann auch sein, sozusagen was obendrauf sein, ja, was dann doch sich entwickelt und genauso blüht wie und ich meine, unser Kapitalismus ist auch ein Teil der Kultur.
Ja, unsere Entwicklung besteht ja darin, dass wir uns über die Natur eigentlich erhoben haben, uns davon unabhängig gemacht haben, stolz darauf sind, dass wir das Land bewirtschaften, dass wir es rot abbrennen, ja, weil es eigentlich nutzlos ist für die Kapitalschaffung, ja, denn also dass wir uns darüber erheben und da müssen wir eigentlich zurückkommen. Ne?
Jetzt kommt da noch eine Wortmeldung zum therapeutischen Instrument, bitte.
Wann willst du eigentlich Schluss machen?
Ja,
also nur um zu wissen, ja?
Ja, wenn wir genug Instrumente gesammelt
haben. Also, 10 Minuten noch.
10 Minuten, dann sind wir fertig.
Also, alle. Ein Schritt der Therapie ist natürlich dann auch mit den Worten sorgsam umzugehen, zum Beispiel von Mitwelt statt Umwelt zu sprechen und sich mitzudenken. Dann auch zu gucken, wie tut mir einfach Natur auch gut. Mit dem Grün lernt man besser und gesundet schneller. Ne? Ich glaube, in Krankenhäusern hat man festgestellt, dass Leute mit Blick nach draußen wirklich schneller entlassen werden können. Auch mit der Kultur, was mir einfiel, auch darüber die Frage zu stellen oder Leute erstmal zu informieren. Ich glaube, das wissen gar nicht, wie sich das BPI zusammensetzt. Dass zum Beispiel, wenn ein Krieg stattfindet, dass das Bruttoinlandsprodukt steigert. Also der Mord an Menschen steigert das Bruttoinlandsprodukt. Das in Frage zu stellen, überlegen, brauchen wir da nicht neues Denken? Und Systemfrage, Werbeverbot in Berlin zum Beispiel. Oder zu sagen, in öffentlichen Medien darf nicht mehr beworben werden. Das wäre ja so ein erster Schritt. Wenn das zum Beispiel, oder in der Flugwerbung ist, dass da drin, habe ich vorgeschlagen, den Flugunternehmen, drunter steht CO2-Emissionen oder Auswirkungen. Dass die Leute informiert werden, dann können sie sich immer noch entscheiden. Da sagt er, ja, dann schrecken wir die Leute ja ab. Ja, genau. Also die haben da schon Geschäftsschäden, ja, du hast es nicht gesagt, aber da gibt es Ansätze und das müssen nicht nur noch weiter für Ansätze.
Verbote. Verbote sind ja ganz pfui.
Aber
Verbote sind sehr gerecht. Verbote treffen nämlich Arme und Reiche gleich. Wenn man es über Preis macht, ist es sehr unsozial. Und Verbote sind eigentlich was sehr Gerechtes. Und da sehe ich auch, also wir verbieten bestimmte Drogen, das klappt relativ schlecht. Naja, kann man gar nicht mal so sagen. Also natürlich gibt es Heroinabhängige, obwohl Heroin verboten ist. Trotzdem sind die prozentual ein winziger Anteil im Vergleich zu Zigaretten und Alkoholabhängigen. Also insofern ist es gar nicht so ausgemacht, ob Verbote nicht auch was bringen. Und in dem Bereich, wo wir denken, zum Beispiel verbieten bestimmte CO2-Ausstoß aus Autos, die natürlich auch mal unabhängig gemessen werden müssen, oder Hubraum, oder Tempo. Das lässt sich alles viel besser kontrollieren, als ob jemand auf seinem Balkon eine Haschischpflanze anbaut. Ja? Insofern, glaube ich, Verbote sind jetzt nicht aus der Suchttherapie entlehnt, aber gehören zur Therapie in diesem Fall auf jeden Fall dazu.
Das nehme ich mit nach Hause.
Das ist eine Überschrift.
Ja.
Ist das ja ein Schlusswort? War das schon ein Schlusswort? Oder sind wir das auch? Okay, bitte, dann noch Worten. Sie hat, ja, dann darf man danach
dann. Ich würde auch gerne was zu verboten sagen.
Eine Sache wurde noch nicht erwähnt, die immer stärkeren Mobilfunksendemasten, der Elektrosmog. Es wurde vorhin erwähnt, dass wenn jetzt einer für sich trinkt und schadet keinem anderen, also selbst wenn ich kein Handy und das alles nicht habe, schaden diese Mobilfunkantennen, die immer dichter stehen, die immer größere Frequenzen haben, sehr wohl. Also schwedische Wissenschaftler haben herausgefunden, dass die Blut-Hirn-Schranke an Affen Löcher erweist bei einer großen Mobilfunk. Und hier wurde gesagt, das ist alles nicht bewiesen, aber das Gegenteil ist auch nicht bewiesen, die Langzeitschäden. Und außerdem gibt es Menschen, die elektrosensibel sind, die schlafen dann schlechter, kriegen vielleicht Alzheimer und sogar Krebs.
Also ist ein bisschen ein anderes Thema, aber ich finde, wir gehen da in ein Experiment rein, was eigentlich besser erforscht werden müsste. Ja?
Ja.
Also da gebe ich Ihnen total recht. Ja.
So, er hat Sie auch gemerkt.
Also für mich ist es diese dualistische Übervereinfachung. Und der Sündenfall war nicht, was der Club of Rome 72 gemacht hat, sondern dass wir Ende der 60er mit den Urvätern des Club of Rome die partizipativen, die normativen und prognostischen Zukünfte gemeinsam betrachten. Problematik, Predicament of Mankind war die Reporte. Das wurde alles vergessen. Es wurde in einen ideologischen Methodenstreit reingebracht. Und dann hat man das Rad wieder neu erfunden, wie man das auch mit dem BBGU gemacht hat. Es gab auch schon mal ein Global Change Secretariat. Das heißt, Footprint, Handprint und Mindprint müssen wir endlich mal gemeinsam betrachten und nicht nur Floskeln und Vereinfachungen.
Das musst du erklären. Ja. Footprint ist klar, ne? Das haben wir, das ist eine ökologische Footprint. Handprint ist das, was wir tun, wie wir die Gesellschaft verändern. Und Mindprint?
Habe ich entwickelt. Also das, nur um das klar zu machen. Ja.
Also war mir noch nicht bekannt.
Der Handprint, haben die Theri-Leute in Delhi gesagt, ist die umgekehrte Seite der Münze. Mhm. Dass wir sagen, die Veränderung und nicht nur, wie Bill Ries das gesagt hat, das Maß. Und dann aber, wie unsere Gedanken, unsere Modelle, unsere Metaphern eben das verändern. Darüber gibt es eine eigene Webseite. Es ist einfach die Vorstellungs-Mental-Model-Dimension dazu.
Finde ich spannend. Schon wieder was gelernt.
Ich habe noch eine Wortmeldung. Und dann müssen wir doch zwei Schlussworte bitte noch bringen. Ja. Eine Wortmeldung bitte.
Ja, irgendwie habe ich das Gefühl, diese Parallelität zu Süchten hat auch noch ein anderes Problem. Und zwar, wenn ein Energiewandel stattfindet, dann werden sehr viele Vermögensgegenstände von heute mehr oder weniger wertlos. Die Mitteldeutsche Braunkohle AG hat, glaube ich, etwa 150 Millionen als in ihrer Bilanz stehen für die Vorräte, die sie hat. Wenn man sagt, wir verbrennen keine Braunkohle, kann man das einmal quer durchstreichen. Wenn der Energiewandel vollständig stattfindet, ist so ein Verbrennungsmotor in so einem Auto und möglicherweise das ganze Auto auch nicht mehr so wahnsinnig viel wert. Eine Etagenheizung mit Gas hat auch einen sehr geringen Wert. Eine Ölheizung hat keinen rechten Wert. Das Wissen eines Ingenieurs, der weiß, wie man Verbrennungsmotoren bauen kann und so weiter und so fort. Also unheimlich viele Vermögensgegenstände, unheimlich viele Dinge, für die wir unheimlich viel Geld ausgegeben haben, sind einfach, wenn die Energie, wenn er fertig ist, auf Null. Und das sehe ich ein bisschen, also ein etwas anderes Phänomen als so eine übliche Sucht. Das ist ja nicht, dass man also durch die Beendigung der Sucht anschließend weniger Geld in der Tasche hat.
Ist das jetzt ein Beitrag zur Therapie?
Nein. Er führt darüber hinaus. Ich finde auch, dass der Suchteinstieg ist gut, aber dass da natürlich Schwächen sind, ja, und dass da sozusagen nicht alles mit abgedeckt werden kann in der Analogie und dass man das deshalb weiterfassen muss. Aber das haben wir auch gemacht. Also wir sind ja sozusagen nicht.
Das ist jetzt ein Schlusswort gerade.
Okay, dann ist es mein Schlusswort. Also vielen Dank, Tom. Ja. Für die spannende Diskussion.
Gibt es Ausblick?
Ich habe auch einiges gelernt.
Satz noch, oder?
Muss nicht sein.
Ja.
Wo geht's für Sie hin?
Das ist schwierig. Meistens halte ich es dann tatsächlich, also einmal mit Martin Luther King, der gesagt hat, als wir gekämpft haben, haben wir ja nicht gekämpft, weil wir dachten, dass wir gewinnen würden, sondern wir haben gekämpft, weil wir wussten, dass wir das Richtige tun. Also, wir müssen einfach was tun, selbst wenn wir gar nicht sehen können, ob das einen Erfolg bringt oder nicht. Und zum Schluss Hölderlin. Ja. Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch. Ja. Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch. Ja. Und wir sehen das ja. Ja. Wir sehen, dass die Technologien, die uns sozusagen an den Abgrund bringen, uns gleichzeitig aber ermächtigen, ja, die Kommunikationstechnologien zum Beispiel, um Dinge zu tun, um dagegen zu wirken. Die Fridays organisieren sich über WhatsApp, ja, und die Demonstranten in Hongkong und überall, ja. Das heißt, du hast da Möglichkeiten der Selbstermächtigung auch, das Stichwort fiel auch. Und insofern, wir haben keine Zeit,
um verzweifelt zu sein. Danke. Sehr schön, danke.
Mein Schlusswort geht in die ähnliche Richtung. Ein Grundsatz in der Suchttherapie, was man auf jeden Fall erreichen muss in der therapeutischen Gestaltung, ist kein Kontaktabbruch beim Scheitern. Wenn jemand einen Rückfall hat, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass er sich vor Scham nicht traut, wiederzukommen. Jeder hat nur ein Leben, eine Gesundheit, ein Gehirn und wir haben auch nur eine Erde. Das ist schwer auszuhalten, wenn wir wissen, es ist eigentlich nicht 5 vor 12, es ist 12 oder nach 12, aber wir haben gar keinen anderen Weg, als beharrlich dran zu bleiben und es nochmal zu versuchen und nochmal zu versuchen. Was sollen wir machen? Wir haben ja nur die eine Erde. Und das ist in der Suchttherapie auch ein Grundsatz.
Wunderbar. Dankeschön. Danke.